Footballerei College Show.
Moin, moin, servus, grüezi, konnichiwa miteinander zu einer neuen Folge der Footballerei College Show. Wieder, wie immer, kann man jetzt schon fast sagen, oder? Das ist ja jetzt schon quasi schon eine Tradition. Das ist ja schon die dritte Woche. Mit am Start, Immo.
Moin.
Und Coach Schuan.
Guten Morgen.
Heute auch wieder mit Bewegtbild.
Ja.
Schuan sieht besser aus, als er ihn sonst kennt. Bei mir ist irgendein Wackelbild. Wer sich das Ganze hier als Video reinguckt, keine Ahnung warum. So ist es manchmal am anderen Ende der Welt. Aber es geht ja auch um unsere schönen Stimmen, ne? Also.
Das ist so ein Radiogesicht.
Ja, genau. Macht einfach die Augen zu. Wenn ihr hier ein Video guckt, macht einfach lieber die Augen zu. Ja, wir wollen euch heute wieder ein bisschen verwöhnen mit unserem gefährlichen Halbwissen zu College Football. Wie auch schon letzte Woche, wir gehen erstmal die Spiele durch, über die wir letzte Woche kurz gesprochen haben. Top 25 ist wieder ein Thema. Dann haben wir natürlich am nächsten Wochenende jetzt wieder ein paar Hammerspiele, über die wir reden wollen. Wir geben euch wieder den Erklärbär. Heute mal kurz zum Thema NIL und Transfer Portal. Und außerdem aus aktuellem Anlass wollen wir über Mike Gundy und Billy Napier sprechen, die Head Coaches von Oklahoma State und Florida. Noch Head Coaches. Sagen wir es einfach so. So, dann legen wir doch mal direkt los mit dem Thema, ja, die Spiele der letzten Woche, die Topspiele. Unser Topspiel oder eigentlich das Topspiel sowieso. Es war das einzige Duell zweier Ranked Teams. Michigan zu Gast in Oklahoma. Immo, direkt die Tränen. Immo, dann lass doch mal deine Meinung raus zu dem Sieg der Sooners gegen die Wolverines.
Nein, oh nein, ja. Was war da denn los? Ja, es war ein tougher Tag, vor allem wenn man bedenkt, dass man, um das Spiel ja auch zu sehen, lange wach bleibt und dann erstmal aus der Fanbrille, ist es natürlich immer doppelt bitter, da bleibst du schon ein bisschen die Nacht wach, so spät, und dann musst du dir auch noch angucken, wie deine Mannschaft ja wirklich doch kläglich verliert in gewisser Weise. Ich muss ganz ehrlich sagen, man hat nicht wirklich den Hauch einer Chance gehabt. Natürlich hat man immer wieder competen. Man hat's auch ab und zu mal wieder übers Laufspiel so ein bisschen zumindest nach vorne gebracht. Aber da war wirklich nicht viel drin. Ich muss klar sagen, da haben die Waffen gefehlt, insbesondere die Waffen offensiver Seite. Also Bryce Underwood, der kann noch so schön werfen, wenn die Receiver die Bälle nicht catchen, wenn man die Leute so ganz knapp überwirft und wenn dann einfach ein, zwei Keyplayer fehlen. Also man muss ja sagen, Marlon Klein hat gefehlt im Spiel. Das hat man gemerkt. Ich habe mich direkt im ersten Quarter gefragt, wo ist der Junge? Und dann wurde es auch direkt im Broadcast angeschnitten. Da stand er in der Seitenlinie, dicke Bandage um den Fuß. Man hat sogar im Broadcast drüber gesprochen. Also da haben Leute einfach gefehlt, die wirklich wichtig sind. Man ist dieses Jahr dünn besetzt in der Kadertiefe, insbesondere im Receiving Corps. Und ja, wenn dann solche Leute ausfallen, dann ist es auch wirklich schwer, den Ball irgendwie noch nach vorne zu bringen. Dann hat man einfach ein bisschen zu konservativ die Play Calls gemacht. Und Oklahoma auf der anderen Seite, grandioses Spiel. Also John Mathieu, Top Quarterback, der haut die Dinger da rein, bringt die Bälle an, wunderschön, macht Spaß, dem zuzugucken. Ja, dann macht er sich mit seinen Beinen wie mit seinem Arm platt. Also wenn der nicht weiß, wo er hinwerfen soll, findet er die Lücke und dann läuft er dir da durch. Ja, dementsprechend ganz verdientes 24-13 an der Stelle.
Ja, sehe ich auch so. Also das Spiel hatte ja durchaus Momente, wo es auch hätten wir vielleicht kippen können, ne? Also es war, ist ja jetzt nicht so, dass die ganze Zeit Oklahoma davon gerannt ist. Da gab es ja schon Momente, wo du dachtest, da gab es eine Szene, da muss es einfach eine Interception sein. Und kurz danach wirft Mathieu einen langen Touchdown-Pass, ne? Also so eine Sachen können ja ein Spiel auch durchaus drehen. Aber wie du schon sagst, es fehlten einfach zu wichtige Leute. Ich fand insgesamt, dass du hast den Unterschied der Erfahrung halt, das war so ein Experience, würde ich sagen. Das war wirklich so das Stichwort dieses Spiels. Oklahoma war einfach erfahrener, vor allen Dingen auf der entscheidenden Position, wobei ich immer noch der Meinung bin, den Underwood-Spiel zu sehen, macht jetzt schon einfach tierisch Spaß, auch wenn das natürlich kein Glanzstück war. Ja, aber hier hat man einfach gesehen, Oklahoma ist dann einfach ein Stück weiter, hat so ein Ding gewonnen. War das jetzt ein Signature-Win für Venables? Weiß ich nicht. Ja, Michigan war ranked, aber irgendwie hatten wir vorher schon drüber gesprochen, es fühlte sich so an, als wenn mindestens eins der beiden Teams zu hoch gerankt ist. Und jetzt wissen wir auch welches. Ja, insofern leider nicht ganz so spannend wie eines der anderen beiden Spiele, über die wir gleich noch reden. Ja, Sieg für Oklahoma. Weiß nicht, Schu, ob du noch kurz was zu sagen willst.
Ich will was dazu sagen und auch nicht kurz, weil hier gerade zwei Michigan-Leute probieren, diesen Sieg von Oklahoma unter den Teppich zu kehren. Brent Venables war unter mega Druck vorher. Der war da, ich erinnere mich, bei College Live auf der Bühne, musste mit sich erklären vor Nick Saban und dem ganzen Panel, über seine Situation in Oklahoma und das hast du gemerkt. Die sind raus und ich bin ganz happy. Ich mag Venables, ich mag den als Typen. Michigan würde ich mir Jungs wahnsinnig Gedanken drüber machen. Bryce Underwood als True Freshman, gebe ich dir absolut recht, da kommt noch richtig was Gutes. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der in Michigan bleibt. Also mit dem Transferportal und so wie der spielt und wenn die weiter bergab gehen, dann geht das ganz schnell, ist der woanders. Aber ich fand zum Beispiel, der absolute Killer war die Defense von Oklahoma. Die Defense von Oklahoma hat gespielt, wir sagen mal, possessed, waren wie so ein, also die sind da rumgeflogen, du hast gemerkt, was für ein Feuer im Spiel war. Und das hast du bei Michigan nicht gesehen, obwohl die Defense auch okay war von Michigan, fand ich. Deswegen war es auch ein enges Spiel, relativ eng. Sonst wäre es aus der Hand geraten, weil der X-Faktor und der Junge, der mich am meisten begeistert hat, war eben auch John Mathieu, der Quarterback von Oklahoma, der für mich on the legs, in der Luft, war mir nicht bewusst, dass das so ein Kaliber von Spieler ist. Ja, der hatte 344 Yards total amassed als Quarterback selber. War für mich jemand, der ein absoluter Difference-Maker war in diesem Spiel. Die Erfahrung, die er hat, hat man gesehen. Und ich finde, das ist jemand, der, da muss ich jetzt echt ein Auge drauf haben. Weil auch in Hinsicht all der anderen Dinge, wir sind früh in der Saison, aber wenn der weiter so spielt und so auftrumpft und die Defense so spielt, dann wird Oklahoma eine richtig gute Rolle spielen dieses Jahr. Obwohl man sie so unterkritisiert hat die letzten Jahre, sind die für mich aber absolut stark gewesen. Klar, gegen eine Michigan-Mannschaft, die so ein bisschen angedatscht ist. Ich finde, Moore als Headcoach macht da keinen guten Job. Klar, der hat es nicht im Griff. Ist auch, wir reden ja über auch sportlichen Standardsätzen. Wir reden auch über bestimmte Dinge, die man setzt als Headcoach. Und das ist eben nicht nur X und O's, wo er sicherlich super ist als Coach. Aber es geht eben auch um eine Kultur setzen. Es geht auch darum, wie der Michigan Man wird von Jim Harbaugh verkörpert. Wenn der kommt, dann hat er, als er kam, war er, der Michigan Man war wieder wichtig. Die Identität der Mannschaft war wichtig. Ha, sehe ich nicht mehr. Es ist für mich leadership-los, dieses Team. Meine Meinung. Und es hört sich hart für euch an, ist aber nach meinem Empfinden so. Und ich könnte jetzt durch die ganzen Stats gehen. Passing Game, der von Michigan war für mich kein Vertical Threat da. Deswegen, shit, was mache ich, ich bin Defense Coach. Wenn du niemanden hast, der mich wirklich tief threatet, dann crowde ich die Box, dann mache ich die Box zu und dann versuche mal zu laufen. Und selbst dafür haben sie ja 138 Yards Rush Yards. Und Justice Haynes, der Running Back von Michigan, den ich ja schon letzte Woche gelobt habe, der hat ja auch wieder toll gespielt. Also der ist für mich noch so ein Lichtschein bei Michigan. Ja, der ist jemand, der mir noch gut gefällt. Aber 5 Catches bei 14 Targets für Michigans kompletten Receiving Core in dem Spiel. Also entweder ist Oklahoma so gut oder man ist echt average in dem Bereich. Ich tippe auf Zweiteres, weil Oklahoma ist gut, aber nicht so gut. Ja, und das ist für mich ein Faktor. Marlon Klein, Riesenfaktor, dass der nicht dabei war. Harmoniert super mit Underwood. Fehlt an allen Ecken und Enden, besonders in der Red Zone ist er jemand. Und auch bei diesen Money Downs war Marlon ja ein super, super Target. Überall, gerade für einen True Freshman, der natürlich sich durchhangelt und schaut, wo sind meine Leute, auf die ich mich verlassen kann. Der Junge war vor einem halben Jahr noch in der Highschool. Der probiert jetzt natürlich vor 110.000 Zuschauern, die zu finden, denen er vertrauen kann. Boom, den fehlt ein Supermann, dem er vertrauen kann. Und das hat man eben gesehen. Also ich finde, Offenbarung, John Mathieu, Quarterback Oklahoma, werde ich weiterhin ein Auge drauf haben. Und die Defense von Oklahoma hat das im Endeffekt dann doch, glaube ich, verschuldet den Sieg für Oklahoma.
Nur ganz kurz, ich gebe dir tatsächlich recht, was Leadership angeht, da fehlt's, aber ich würde auch denken, ich würde es jetzt gar nicht unbedingt auf den Moor packen. Wenn du siehst, was Michigan verloren hat nach der letzten Saison, dann glaube ich, braucht das auch ein bisschen, bis du wieder Leadership findest. Und wenn du eben Leute wie Marlon Klein hast, die nicht spielen, dann fehlt dir die natürlich in dem Moment auch auf dem Feld. Ne?
Aber du siehst so Sachen, Teams sind schlau. Der neue OC von Oklahoma ist ja der Ben Arbuckle. Der kommt ja von Washington State. Wartet mal, wo John Mathieu herkommt. Washington Nein. State. Das heißt, ja, aber das sind diese Dinge, die den Unterschied machen. Das ist ein eingespieltes Team. Die gehen gemeinsam, die waren schon in Washington State gut. Jetzt gehen sie zu mich, Oklahoma, und auf eine größere Bühne. Und du siehst, wie es klickt. Und Arbuckle spielt ja einen geilen Offense-Football, muss man ganz ehrlich sagen. Dann Venables, Head Coach ist DC. Ja, die haben da zwar noch jemanden, der die Inside-Interior-D-Line macht und den Titel Co-Defensive Coordinator hat, aber um ihn herum sind einige Coaches, einer der Linebacker-Coaches war ein DC im College. Der hat um sich herum echte echte DCs, die könnten alle Defense-Coordinator bei Oklahoma sein, sind sie aber nicht, er ist es. Und er hat aber um sich herum das Wissen geschart. Ganz schlau, gibt dem Venables Zeit. Glaubt, er macht einen guten Job dann.
Lass uns weitergehen. Ein Spiel, was vielleicht nicht ganz so viele Worte bedarf, weil es auch nicht so hochklassig war. Aber eigentlich das, was wir erwartet haben. Iowa zu Gast bei Iowa State. Iowa State gewinnt 16-13 durch einen, ich glaube, 54-Yard-Field-Goal kurz vor Schluss. Ein Offensivfeuerwerk sondergleichen. Es war das, was wir erwartet haben, oder? Iowa, viel Defense, viel Punts. Iowa State versucht dagegen zu halten. Und am Ende waren sie einfach das Ticken besser. Und das ist ein wichtiger Sieg. Ich meine, wenn du das Ding gewinnst, zum Season-Opener Kansas State schlägst, stehst du gut da erstmal.
Ja, die Cy-Hawk-Trophy ist jetzt bei Iowa State. Ja, ganz wie du sagst, kein Vertical-Game, Passing-Game. Iowa macht über die Defense. Sehr diszipliniert. Iowa, die Hawkeyes haben eben mit Kirk Ferentz einen Coach, der ist eben auf Fundamentals fokussiert. Und ich glaube, das sieht man auch in der Defense, dass sie super in der Defense, das hat mir schon gut gefallen, weil auf beiden Seiten, wie die Football spielen. Aber du siehst eben, dass Brad Bielema da im Angriff seine Handfläche da drin hat bei Iowa State. Und, Entschuldigung, nicht Brad Bielema, bei Iowa State, dass die Offense gefällt mir super. Rocco Becht ist eben ein super Quarterback. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein X-Faktor für mich. Weißt du? Dass der das Angriffsspiel verinnerlicht hat. Trotzdem enge Kiste. Das war ja, also ich habe es mir angeschaut, das Spiel. Das war jetzt nicht, wie man sich das so hätte vorgestellt. Ich hätte mir vorgestellt, dass Iowa State wegzieht. Einfach, weil sie einfach wahnsinnig viel Talent da haben und statistisch sind sie ganz gut. Ich glaube, das größte Manko für Iowa ist der Quarterback. Mark Gronowski, der hat zu viele Runs, Design QB Runs mit ihm, ist ein ganz guter, ist nicht sein Game, finde ich, ist meine Meinung. Gerade auch gegen so eine Defense wie Iowa State's Defense ist das dann teilweise auch verpufft. Ist ein Transfer von South Dakota State, also jemand, der auch, also ich fand, da war zu viel auf den Schultern dieses jungen Mannes, der dann am Ende 13 von 24 für 83 Yards abgeworfen hat. Damit kannst du kein Footballspiel gewinnen.
Wenn du Army bist, schon.
Ja, das stimmt, haben sie ja gezeigt. Aber ich fand, dass die im Angriff zu harmlos waren, aber das Spiel trotzdem eng gehalten wurde durch die Defense und
genau. Eben auch eigentlich wie immer.
Es war Iowa Football pur, also das kann man nicht denyen, ne? Also es wird ja auch viel gelaufen, dadurch zieht sich so ein Spiel natürlich lange, ja, und dann ist der Score kleiner, als man denkt, obwohl ich finde, es war trotzdem immer wieder Action drin, aber die laufen sich halt müde und beide geben sich nichts und das ist wirklich Iowa Football, wie der in dem Bundesstaat gelebt und praktiziert wird. Laufen, bis einer nicht mehr kann.
Aber hat mir gefallen, wenn man sich die Wrinkles anschaut, wie sie es machen. Wham, Crunch, ganzen Calls, die Sachen, die wir so haben, Shifts, wir haben ja drüber gesprochen, Iowa State, von Heavy Personal ins Öffnen. Geiler Scheiß, ist schon geil, aber natürlich für den normalen Fan jetzt nicht so spektakulär, aber wir sind ja keine normalen Fans. Ja. Ich genieße diese Spiele, ich fand das auch. Auch in der Defense, wenn man sich anschaut, was sie da machen, schon cooler Shit bei, muss man schon ehrlich sagen. Der Three-Safety-Defense, also ein ganzer Kram, den der Fan, der Normale, gar nicht sieht.
Ja, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der Headcoach von Iowa State seit Jahren von der NFL umworben wird. Aber er fühlt sich offensichtlich auf dem Land wohler.
Tempo, ja.
Wohlfühlen tut sich auch Brett Bielema in Illinois.
Da ist er nämlich, genau.
45-19 gegen Duke. Da hatten wir irgendwie ein bisschen mehr erwartet von Duke. Ja. Eigentlich ist die Geschichte recht kurz erzählt. Illinois, yardmäßig war Illinois sogar schlechter als Duke, aber halt 5 Turnover. Ich glaube, damit gewinnst du fast nie irgendwas. Ja, und Illinois dann einfach auch eiskalt die ausgenutzt und dann wird es halt sehr schnell sehr deutlich.
Absolut.
No.
Aber ich finde zum Beispiel, ich fand das Spiel selber war ja enger, als man das jetzt hier so sieht. Also ich habe mir das Spiel angeschaut, war Halbzeit 14-13 Duke. Das darfst du nicht vergessen. Also das war jetzt nicht so, dass das Manny Diaz geführte Duke University Team untergegangen ist. Im Gegenteil, am Ende haben die einfach, und das war eben auch, wie heißt der Junge, der Darian Mensah, der Quarterback von Duke, wo ich übrigens ein großer Fan von bin. Der hat toll gespielt, der Junge. Der darf nur nicht so viele Turnover kreieren. 2 Sack Fumble waren dabei, Interceptions waren dabei. Aber ich habe mir ganz groß notiert bei mir mit einem Herzchen, I like Mensah. Ich habe das mir angeschaut und ich mag ihn. Ich finde ihn, der hat gut gespielt. 23 von 34 für 334 Yards. Ja, 2 Touchdowns. Ja, eine Interception dabei. Aber ich fand, der Junge war ein Kämpfer. Die haben gefightet, auch in der Defense. Manny Diaz, wir kennen Manny Diaz, Defensive Coordinator gewesen bei Top-Schulen, Penn State, was auch immer, war er dabei. Das ist natürlich Miami. Das ist jemand, der weiß, wie man Defense spielt. Das hast du gesehen. Die haben gut gespielt mit dem Personal, den sie haben. Darfst du nicht vergessen, die haben ja einen Haufen Nerds, die da spielen. Duke ist ja eine akademische Uni, da geht da. Du hast ja da Jungs, die nicht vom athletischen Level derselbe sind wie bei Miami oder bei Florida State oder eben, ja, auch bei Illinois. Ja, das ist eben so. Und dafür haben die super gespielt. Ich fand, die hatten Gameplan, was ich super fand, auch schon bei Iowa State, was mir auffällt, ist, was viele Teams machen. Wenn du Teams hast, die viel Motion machen und viel Shifts und so eine Sachen, dann blitzen die über die Seiten. Die haben Automatics, Automatic Blitze, wenn man das ein bisschen sich anschaut. Und Manny Diaz macht das sehr viel. Iowa State hat das viel gemacht gegen Iowa. Und das sind Sachen, die mir super gefallen. Und da hast du dann eben auch mal so einen Mann, der einschlägt bei dem Quarterback, wo man keiner weiß, wo der herkam. Aber die Turnover-Stolle, die haben ihnen das Genick gebrochen, weil das Spiel hätte nicht 45-19 ausgehen müssen. Das ist viel zu hoch.
Es war ja auch viel, viel spannender eigentlich, als es aussah vom Score, ne? Also das ist wirklich, aber mit so Turnover galore, du machst ja alles kaputt. Das darf nicht sein.
Key-Situation auch. Ja, dann bist du auf dem Weg zur Red Zone und du kannst aufschließen. Boom, Turnover. Und dann ist eben Illinois eben gut genug, daraus Kapital zu schlagen. Illinois ist ultra hoch gerankt. Ich habe mal geschaut, wo die jetzt in der neuen AP 25 sind. Illinois ist auf Nummer 9. Das war keine Leistung eines Nummer 9 gerankten Teams, muss ich dir sagen. Also nicht gegen Duke. Du darfst nicht vergessen, gegen wen sie da gespielt haben. Unranked Duke, egal ob Manny Diaz, egal ob was auch immer. Das ist, ich glaube, die leben auch wieder über ihrem, die haben Kredit im Moment, Illinois, bei den Votern für diese Top 25. Und die werden crashen, wenn sie nicht sich ihr Spiel säubern.
Ja, da kommen wir gleich dazu, den Top 25. Wir hatten uns jetzt noch zwei weitere Spiele mit aufgeschrieben. Zum einen SMU gegen Baylor, weil das war halt, da hatten wir letzte Woche eh überlegt, sprechen wir eher über Illinois Duke oder SMU Baylor. Das war tatsächlich hier richtiger Kracher, richtig knappes Ding. 40-45 Double Overtime für die Baylor Bears. Richtig ein schönes Texas-Duell sozusagen. SMU stark angefangen und am Ende Baylor stark, noch stärker zurückgekommen, kann man sagen.
Ja.
Habt ihr da ein bisschen was von dem Spiel gesehen? Hat euch das gefallen? Also ich bin ja ein Fan von beiden Quarterbacks und das war auch war offensichtlich ein offensives Duell.
Ich hab's gesehen, ja. Aber mach mal du, Immo.
Ja, ich hab ein bisschen zumindest gesehen. Also ich muss sagen, ich hab's nicht groß verfolgen können, weil dann doch zu viele andere Spiele noch da sind. Aber es ist halt, wenn man die Highlights guckt, auf die Stats guckt und, also offensives Feuerwerk, defensiv, ging dann so, ne? Also bei einem 48-45 Score, da muss schon einiges in der Defense natürlich auch passieren, dass du auf solche Scoring-Games kommst, ne? Und es wurde viel gerusht. Ja, und ja. Also offensiv macht Spaß, defensiv ist okay.
Ich hab's gesehen. Und man muss dazu sagen, ich weiß jetzt, warum SMU, das Team aus Dallas, Southern Methodist University, so beliebt ist bei den Leuten, die gerankt sind, weil da spielt der neue Headcoach oder der Headcoach von denen ist Red Lashley. Red Lashley ist für mich kein Begriff gewesen, aber bei den Boostern College Teams muss man ja nicht alle Leute kennen. Aber Red Lashley ist aus Texas und ist jemand, der so Honors abgegriffen hat in der Vergangenheit. Ihr solltet ihn mal bei Wikipedia euch anschauen, was der Typ gemacht hat. Dann hat er elf Siegesaison hingelegt mit SMU. Also wo der hingeht, ist der ein Gewinner. Und der Typ ist ein Offense-Typ, der diese Air Raid spielt, diesen sehr passlastigen Angriff. Und deswegen, SMU ist ein absoluter Juggernaut, wenn's um Offense geht, muss man ganz ehrlich sagen. Und Kevin Jennings, der Quarterback, den hat er eben auch mit hochgezogen. Das siehst du. Also das ist ein Team, was mir aufgefallen ist, und ich habe ja kein gutes Haar an ihnen gelassen, ich habe gedacht, sie sind zu hoch gerankt und so. Und trotz der Niederlage, ich wollte trotzdem mal mein Gefühl über SMU kundtun, wahnsinnig explosiv. Was die da an Athleten haben, die da rumrennen, ist wirklich unglaublich. Und das waren, also alleine Jennings hat, glaube ich, 2 oder 3 Mal One Play, halbe Feld, Touchdown. Also First and Ten, haben den Ball gerade bekommen. Erste Play, bumm, Touchdown, 60 Yards. Nächste Drive, erster Touchdown, 70 Yards. Die sind so explosiv, dass Baylor gar nicht wusste, was sie da trifft gerade. Ja, aber man muss dazu sagen, Baylor mit Dave Aranda, der ist ja der Head Coach da, auch jemand, den ich sehr wohl kenne, als jemand, der eben da über die Jahre, den man verfolgt hat, der zum Beispiel, muss man ihn lassen, die haben echt die Nerven bewahrt und haben eben wirklich immer mitgescored. Immer mitgescored. Sawyer Robertson, 34 von 50, 440 Yards. Also die Defenses waren nicht existent bei diesem Spiel. Aber wenn ich euch sage, also wie gesagt, Lashley solltet ihr euch mal anschauen. Ich werde den nochmal ein bisschen researchen, weil ich habe nicht fassen können, was der an Titeln hatte. Also an Honors, Coach of the Year, Texas Coach of the Year, dass das sehr interessant ist. Aber ihr solltet euch mal anschauen. Aber der Witz ist, warum SMU verloren hat, ist, dass ihr Kicker 2 Kicks verkickt hat. Die hätten das Spiel, vor Ende des Spiels, hätten sie mit 2 Sekunden das Spiel beenden können und er verkickt. Die gehen in Overtime, das war ja ein Overtime-Spiel, und in der zweiten Overtime verkickt er das Field Goal, Baylor kommt drauf, macht 3 Plays, kickt im 4. und gewinnt das Spiel. 2 Kicks waren der Unterschied. Coach Lashley sollte anfangen, nicht nur Offense zu machen, sondern auch Special Teams. Aber am Ende des Tages ist das ein super, super explosives Football-Team. Und ich sehe, was die Voter sehen. Also die werden noch in der Top 25 bleiben, trotz der Niederlage.
Ich glaube, für Baylor war der Sieg unheimlich wichtig, nachdem die jetzt schon zum Auftakt gegen Auburn verloren haben. Ist auch ein schwerer Auftakt, wenn das deine ersten beiden Gegner sind. Und da sahen sie irgendwie nicht so rund aus, muss man ehrlich sagen. War dieser Comeback-Win, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für Dave Aranda, weil der nicht zum ersten Mal so ein bisschen in Frage gestellt wird. Bei Baylor, deswegen wichtiger Sieg für die Jungs.
Von der Kerl, ich mag den sehr, weil bei Interviews und so, das ist der Aranda ist ein cooler Typ.
Und dann wollten wir noch ganz kurz, ja, wir halten uns jetzt sehr an Recaps auf, aber der größte Upset wahrscheinlich dieses Wochenende, gab ja einige, aber den wir hier noch kurz mitnehmen wollen, Arizona State unterliegt bei Mississippi State. Die Bulldogs letztes Jahr, ja, die Lachnummer der SEC, ich glaube 2 Spiele hatten sie gerade mal gewonnen, komplett eigentlich bei Null angefangen mit jeder Menge Spieler, die eben nicht von den großen Schulen kommen, die sie im Transfer Portal nur holen konnten. Und dann einen guten Start erwischt in dem Spiel, 17-0 geführt, dann plötzlich sieht doch alles normal aus, wie man denken würde. Ja, Arizona State dreht das Spiel kurz vor Schluss und doch noch was glaube ich nie passieren sollte im College Football, aber zum Glück für uns immer wieder mal passiert. Du lässt wirklich in einem Moment, wo du weißt, was passiert, was der Gegner machen muss, lässt und gehen 60-Yard-Touchdown-Pass zu. Mit 30 Sekunden auf der Uhr.
Das ist immer so.
Wirst du in der NFL, keine Ahnung, vielleicht einmal alle 2 Jahre sehen, im College siehst du jede Woche einen davon. Und ein riesen, riesen Signature-Win für Mississippi State und auch ein ziemlicher Schock für Arizona State, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man sieht da so ein bisschen bei Arizona State letztes Jahr, der ausschlaggebende Faktor überhaupt im Team war Cam Scadaboo. Und also ich habe das Gefühl, so ein bisschen jetzt, wo der weg ist, ist so ein tougher Kampfgeist auch weggegangen mit einem Spieler. Also so das ist manchmal hast du ja wirklich solche Leute in deinem Team, die prägen die ganze Mannschaft und das färbt richtig ab und das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl mit dem, was bei Arizona State ist, aber es sind halt auch andere Faktoren, ne? Also du hast einfach Fehler gemacht, die kannst du nicht bringen in solchen Spielen, insbesondere in solchen Key Games und da ist dann so ein bisschen auch, vielleicht hat man ein bisschen zu sehr Mississippi State dieses Jahr belächelt, weil halt das letzte Jahr so scheiße gelaufen ist und ja, jede Saison ist anders und das zeigt sich in diesem Spiel umso prägender, wo es wahrscheinlich für beide Mannschaften hingehen wird. Für Mississippi State weiter nach oben, für Arizona State eher wird's ein hartes Jahr, wenn man so weitermacht.
Ja, 2 Receiver über 100 Yards, Sam Sharpen, 19 von 33, Quarterback von Mississippi State, 179 Yards, 3 Touchdowns. Ziemlich effektiv, wenn man sieht, dass Brandon Thompson, einer der Receiver 6 für 133 Yards, also anscheinend sehr explosiv, haben sie überrumpelt da, Arizona State. Und dann hast du Anthony Evans, der dritte, 9 Catches für 108 Yards, 1 Touchdown. Thompson hatte 2 Touchdowns. Nach Scadaboo Time ist es Passgame jetzt, ja. Und ja, unorthodox hätte niemand gedacht. Ja, sie sind ja ein gebeuteltes Team. Aber, ja, was soll man machen? Arizona State war.
Wie richtig schlecht fand bei Arizona State war Sam Levitt, der Quarterback. Also, die ganze Offense lief nicht rund, wie du schon angesprochen hast. Immer Scadaboo fehlt, ist völlig klar. Trotzdem hattest du ja 2 Running Backs mit jeweils über 100 Yards. Also, du hattest jetzt. Sehr ordentliches Run-Game.
Ja. Ich habe das verwechselt. Der ist natürlich nicht bei Mississippi State gewesen, Scadaboo.
Ja.
Aber Mississippi State hat es über die Luft gemacht und hat eben wahnsinnig explosiv gespielt.
Und bei Levitt 82 Passing Yards, unter 50% Pässe angebracht, 2 Picks. Für jemanden, der von vielen Experten als ein potenzieller First-Round-Pick angesehen wurde, vor der Saison ist es natürlich ein Desaster, so eine Performance. muss man ganz ehrlich sagen.
Ich finde es gut gespielt auch.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt aber auch mal noch über letzte Spiele gesprochen, oder? Könnten jetzt mal weiter. Jetzt lasst uns doch mal weitergehen. Aber so ein bisschen, aber nur ein bisschen weitergehen. Es bezieht sich ja schon noch auf die letzte Woche. Big Names vor dem Aus hier. Billy Napier, Head Coach University of Florida. Mike Gundy, Head Coach Oklahoma State. Kurze Einordnung, Florida gerankt in der Preseason, trotz eines brutalen Spielplans, muss man ja ehrlich sagen. Und das eine Spiel, was nicht dazu zählte als brutal, war das Heimspiel gegen South Florida. Und da gab es brutal auf die Nuss. 16-18 verloren. Steht der gute Mann jetzt mal wieder mit dem Rücken zur Wand, das ist ja nicht ganz neu. Und der andere zur Einordnung, Mike Gundy, der ja irgendwie komplett den Halt verloren hat gefühlt mit seiner Uni. Jahrelang, also fast zwei Jahrzehnte, war Oklahoma State eine Force, die immer in den Top 25 irgendwie. Es war letzte Saison schon nicht gut. Und jetzt kassierst du 69-3 Niederlage bei Oregon, die höchste Niederlage seit 1907. Stellen wir uns die Frage, ist da Ende der Fahnenstange für beide? Immo, gib du noch mal deine Einstellung. Lass uns doch mal mit Billy Napier anfangen.
Ja, gerne. Ich glaube, für Billy Napier, das kann es wirklich gewesen sein, weil das ist, sage ich mal, so eins dieser Games, die musst du gewinnen. Die musst du wirklich gewinnen. Das ist ein Unranked-Team, das ist nur ein Group-of-Five-Team. Du bist als Florida eine Power-Five-Schule. Du hast viel, viel, viel höhere Ansprüche eigentlich an das, was da passiert ist. Das sind halt genau diese Spiele, die kannst du nicht verlieren. Und dann passiert genau das, ne? Und es passiert auch vor allem, wenn man aufs Spiel guckt, wegen undisziplinierten Faktoren, die in dem Spiel vorgekommen sind. Also wir haben Spitgate Nummer 2 für alle, die NFL ganz aktiv verfolgen. Da ist es ja schon passiert, dass man als ein D-Liner ja einem Quarterback ins Gesicht spuckt. Und dann haben wir beim South Florida-Spiel haben wir wieder den Fall, dass ein D-Liner, in dem Fall der D-Tackle, ich glaube die Nummer 90 war es, hat einem Offensive-Liner auch schön vorm Schiedsrichter im vierten Quarter ins Gesicht gerotzt. Und dann kriegst du dafür halt eine 15-Yard-Strafe und die führt zu dem Drive, der für South Florida entscheidet. Das sind solche Disziplin-Dinger, das kann nicht sein. Und das zeigt dann ja immer, hast du als Coach dein Team unter Kontrolle oder hast du es nicht? Und man saß sowieso schon auf einem heißen Stuhl. Und wenn du dann solche Spiele hast, ja, dann geht es nur weiter. Und also der Stuhl wird immer heißer. Und man hat einfach als Florida dieses Jahr auch wirklich wahrscheinlich mit das tougheste Schedule, was du überhaupt von irgendeinem FBS-Team haben kannst. Also man muss gegen LSU ran, man muss gegen Miami ran, man muss gegen Texas ran, man muss gegen Texas A&M ran, Georgia, Kentucky, Ole Miss, Tennessee, also die ganze SEC. Und dann am Ende kommt auch noch Florida State, die auch absolut sensational in die Saison gestartet sind. Das sind so viele Teams, die dir einfach nur eine absolute Schelle verpassen können. Und die sind ja fast alle gerankt. Also wenn ich aufs aktuelle, ne, auf den Spielplan gucke, LSU ist gerankt, Miami ist gerankt, Texas ist gerankt, A&M ist gerankt. Das einzige, also es gibt zwei Teams, die gerade nicht gerankt sind, und das sind Kentucky und Mississippi State. Und Mississippi State haben wir eben drüber geredet. Die stehen jetzt 2-0. Also das ist, also das ist eine Saison, das ist brutal. Das ist genau eine von diesen Saisons. Also wenn du gefeuert werden möchtest, dann dieses Jahr. Also das ist, wenn die sich nicht den Arsch aufreißen wirklich, dann ist es leider vorbei. Dann kannst du auch noch so ein toller Coach sein, wenn du, ja,
mit einem Sieg... Er tut mir schon leid. Also er tut mir schon leid. Problem ist auch, dass der 4 Jahre Recruiting Circle jetzt closed ist. Das heißt, es ist jetzt sein Team. Das heißt, er hat jetzt sozusagen seine Jungs, die er recruited hat. Und wenn das natürlich das Ergebnis ist, dass du gegen South Florida verlierst, gegen den Head Coach, der ist russisch und ist in Moskau geboren. Dass man dann auch noch gegen so jemanden verliert, ist natürlich auch schwierig für Billy als Amerikaner. Aber nein, das ist jetzt ein Witz gewesen. Aber am Ende des Tages hast du natürlich auch die Problematik, dass du ein 22 Millionen Buyout hast. Das heißt, wenn sie ihn feuern wollen, müssen sie 22 Millionen
behalten. Ja, ist günstig.
Ist gut günstig. Das meine ich auch damit, das ist günstig im Vergleich zu The Burr von Alabama mit 70 Millionen. Du könntest das als Universität eigentlich elegant machen und es würde gar nicht so wehtun. Und du siehst ja auch, wie du gerade gesagt hast, Immo, du siehst ja auch wirklich kein Licht am Ende des Tunnels. Die Juggernauts kommen jetzt erst und dann verlierst du gegen South Florida ein zu machendes Spiel, was sie auch hätten gewinnen können und müssen. Ja, ich sehe das wie ihr. Ich denke mal, das kann sein, dass der nicht mal die Saison beendet.
Also ich bin eigentlich schon länger überrascht, dass er noch da am Amt ist. Das war ja letztes Jahr auch ein kompletter Fehlstart, ich glaube 0-4. Und dann gab es schon jede Menge Gerüchte über Buyout und dass die Booster sich schon zusammensetzen und. Und dann hat er ja noch die Kurve gekriegt, nachdem sich Graham Mertz, der Quarterback, verletzt hat und Lagway angefangen hat, zeigen können, was er kann, ne? Und irgendwie haben sie die Kurve gekriegt. Deswegen dieser Hype dieses Jahr. Ich glaube, die haben die letzten 8 Spiele gewonnen gehabt oder so. Mhm. Aber irgendwie, echt, also so generell war ich nie ein großer Napier-Fan. Und der hat eine 20-20-Bilanz. Das ist in der SEC in Florida einfach absolut nicht akzeptabel, ja, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Da sind ganz andere Coaches schon für gegangen. Und was ich am schlimmsten fand, war wirklich, was immer auch schon gesprochen, diese Undiszipliniertheiten. Sei es die Spit-Geschichte, ich glaube 10 oder 11 Strafen, generell davon 2 große Strafen, auch noch bei diesem letzten Drive von South Florida. Und mein, in Anführungsstrichen, Highlight war, dass sie ja während des Spiels mehrfach so Massenauswechslungen gemacht haben. Und bei dem einen langen Touchdown-Pass von South Florida hat wirklich die komplette Defense, während die Offense schon lined up war, hat die komplette Defense zur Seitenlinie zum Coach geguckt. Was passiert, Coach? Wer soll gehen? Und die snappen einfach, wirft seinen 66-Yard-Touchdown und die gucken einfach, die sind so, oh Gott.
Und dann bist du outcoached.
Das darf dir nie im Leben passieren.
Alex Golish, der Headcoach von South Florida, der ist ja in Russland geboren, ist dann nach Brooklyn und ist da in New York, also ist jetzt als kleiner Junge nach USA gekommen. Der gilt ja als jemand, da gab es ja schon letztes Jahr schon Nachspielen, Rempeleien. Der ist ja so ein kleiner Bully, der on the block, der jetzt wirklich was beweisen will, das kleine Mann-Syndrom, und der macht das super. Der Typ geht raus und der ärgert die ganzen Großen und der ist total überzeugt von sich, was der auch irgendwie sein muss. Das hatte Billy dann überhaupt nicht auf dem Radar, dass der natürlich kommt und glaubt, dass er gewinnt im Swamp. Ja. Aber um nochmal ganz kurz auf Mike Gundy zu kommen, du hast ja gesagt, 2 Leute, die auf der Liste sind. Mike Gundy sehe ich anders. Ich sehe Mike Gundy, ist 21. Saison jetzt in Stillwater in Oklahoma. Der hat ja in 2023 noch einen 10-4-Rekord gehabt. Also der hat einen Dip in seiner Leistung im letzten Jahr. Das ist also jemand, der sehr wohl, davor war er 10-4, dann 7-6, 12-2. Also der war ja schon jemand, der ist ja weit nach 21 Jahren immer noch sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube aber, dass sie die Zeit eingeholt hat im Recruiting. Das kann sein, dass das der Beginn letztes Jahr war für diesen Downfall. Das heißt, er ist nicht von der Schippe. Aber ich glaube, das ist noch zu früh für ihn jetzt, dass man den jetzt, der würde jetzt sofort abgesägt werden. Dafür hat der war als Spieler schon da. Der ist in der Hall of Fame. Da werden sie sich schwer tun. Der hat viel mehr Verwurzelung in der Universität als ein Napier in bei den Gators. Ja, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber der Loss ist natürlich heftig. Da darf man aber auch nicht den Bären poken. Du kannst nicht den Oregon sagen, dass sie nur erfolgreich sind, weil sie mehr Kohle und Resources haben. Und dann denken, die kommen jetzt und sind dann trotzdem noch nett zu dir. Also die haben natürlich, they piled it on. Die haben ihm natürlich richtig einen verpasst für das Bulletin-Material, was er ihnen gegeben hat vorher in der Zeitung. Dummer Fehler als erfahrener Coach. Mike, darfst du nicht machen, weil dann wird's ugly. Und deswegen nehme ich, denke ich mal, wie heißt der Headcoach, den mag ich eigentlich von Oregon, Lanning. Ja, der ist natürlich auch jemand, der sich auch schon mit Deion Primetime Sanders angelegt hat und das dann backed up hat letztes Jahr oder in seinem ersten Jahr von Deion, der gesagt hat, wir spielen hier nicht für Klicks, wir spielen hier für Victories. Und das fand ich, finde den schon geil, den Typ. Und der bringt's und haut dir die Kelle um die Ohren, wenn du eine große Fresse vorher hast. Und Mike hatte die leider vorher.
Also eine viel zu große in dem Sinne auch, aber.
Ja, aber Mike Gundy ist auch jemand, der schon den einen oder anderen rausgehauen hat in 20 Jahren. So ist er nicht.
Ja. Er war ja schon immer irgendwo so ein Riesentöter, ne? Immer der Ritter, der den Drachen tötet, so. Also das war ja irgendwie für mich immer der Stick, den auch Oklahoma State die letzten Jahre über hatte. Und ich glaube, da ist jetzt einfach auch eine neue Zeit gekommen, ne? Also mit dem ganzen NIL-Money und. Und ich glaube, da ist Oklahoma State, muss man auch einfach sagen, eine Schule, die jetzt immer weniger mithalten kann, weil einfach, ne, man hat die Jahre davor davon gelebt, dass das halt nicht so war. Und durch gute Arbeit und sauberes Coaching und Recruiting und, kann man lange und sauber da überleben. Aber jetzt ist halt eine New Era angebrochen. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der da mit reinspielt, dass Stück für Stück die einfach, ja, immer so ein bisschen, ja, denen fehlt das Kleingeld. Und das wird man auch über die Jahre noch, glaube ich, weiter sehen. Und das ist auch so ein großes Problem. Was noch zusätzlich hinzukommt, zu natürlich der Tatsache, man darf einfach keine große Fresse haben, wenn du gegen solche Teams spielst und dann kriegst du halt eine Klatsche.
Ich finde auch dieses NIL Transfer Portal Thema ist, glaube ich, da ganz entscheidend bei Mike Gundy. Aber es ist gleichzeitig auch, ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, dass Oklahoma State da, sage ich jetzt mal, nicht so mithalten kann wie andere Teams in der Big 12. Also gerade mit den Erfolgen in den letzten Jahren hätte ich wirklich gedacht, da ist durchaus Kohle, aber dass du dich da dass du da nur so ein kleines Licht bist, überrascht mich. Aber es ist, ich glaube wirklich, wie Schumann schon sagt, den werden sie jetzt nicht vor die Tür setzen, wenn er noch zwei Spiele verliert. Aber da werden sie, dann wäre nach, ich glaube, nach Ende der Saison wäre dann einfach Schluss.
Die sind
also ich glaube, wenn ihr diese Saison nochmal so verboxt wie letzte, dann würden sie wahrscheinlich sagen, komm, wir sehen, wo der Weg hinführt und es hilft nicht. Dann muss irgendwas grundlegend geändert werden.
Die bauen ihm da eine Statue vor der Tür so. Und dann
mit einem schönen Fukuhila.
Genau, er ist ja diese 40-year-old man. Aber das kennen wir ja noch. Aber die sind gar nicht so arm. Die haben jetzt, ich habe gerade mal hier geschaut, die haben gerade ein paar Millionen über ihren Posse-Club da irgendwie organisiert. Und da ist ja so ein ganz reicher Ölmagnat. Oder weiß ich, wie der sein Geld macht, der ja auch, nachdem ist ja das Stadion benannt. Aber das verblasst natürlich alles, wenn du die Oil Money nur von SMU siehst. Die haben viel Geld und in der normalen Welt des College Footballs in der Vergangenheit, vor nicht langer Zeit, war das ja auch okay. Dann waren es 10 Siege und du hattest super Recruits. Aber ich glaube, dass die Welt ist so schnell, hat sich so verändert, dass die Leute einfach wahnsinnig viel Kohle haben. Und die Leute, die können jetzt reinbuttern, wie sie wollen, und dann hast du mal 40 Millionen bei Texas oder so. Das können sie dann natürlich nicht matchen.
Das ist big, big difference, ne? Ein Millionär oder 10 Millionäre, so. Und das ist, was die anderen Schulen haben.
Das stimmt. Aber dann lass es doch, wenn wir jetzt eh schon drüber reden, dann springen wir doch die Themen und reden direkt, hauen wir doch mal den Klärbär hier raus und quatschen ein bisschen über NIL und Transfer Portal. Muss ja auch nicht ewig lang sein. Was ist NIL? Was ist das Transfer Portal? Möchte einer von euch loslegen mit einer der beiden Punkte?
Immo ist da der Experte, oder?
Ja, ich bin da tief drin, muss ich ja ehrlich sagen. Ich habe ja auch mit dem Thema NIL beruflich schon einiges zu tun gehabt über die letzten Jahre. Ja, erstmal namentlich angeschnitten. Also es geht bei NIL Name, Image, Likeness. Das geht um deine Personenrechte, es geht um deine Namensrechte, es geht um sämtliche Persönlichkeitsrechte. Und da muss man ganz klar sagen, im Jahre 2020, als wir die Covid-19-Pandemie hatten, da war es noch gar kein Thema. Wir haben also jetzt das Jahr 2025 und wo diese Aufnahme entsteht. Und vor fünf Jahren war es im College Football, war die Welt noch ganz anders. Es war nie ein Thema zu sagen, hey, ich bin ein Superstar, ich kann Geld machen. Natürlich gab es Leute wie Johnny Manziel, die das irgendwie schon hinbekommen haben, trotzdem das Geld zu bekommen. Aber im Allgemeinen war es so, die NCAA, die hatte ein Monopol, die hatte eine Gelddruckmaschine, die hatte Spieler, die sie nicht bezahlen müssen. Und auf einmal springen wir ins Jahr 2021, es gibt im Sommer ein Gerichtsverfahren, auf einmal kippt alles und boom, NIL war da. Keiner wusste so eigentlich, was da los ist. Es war der Wilde Westen, es war komplett unreguliert. Man musste sich einfach ja dem Bundesgericht stellen und musste zugeben, okay, wir haben die Spieler hier ein bisschen ausgebeutet. Es ist nicht mehr modern im 21. Jahrhundert zu sagen, ja, du spielst zwar vor einem Millionenpublikum, aber einen Cent kriegst du dafür nicht. Und so kam es dann auch ganz schnell, dass wirklich nicht nur irgendwelche Cents geflossen sind, sondern wirklich Millionensummen. Und auf einmal hat sich der ganze Markt verändert. Wenn du ja einen Spieler in deinem Lockerroom hast, der macht dann 1-2 Millionen, verdient mehr als sein Assistant Coach. Und da ist auf einmal jetzt, wo du die Riesendynamik im College Football spielt. Wir haben Teams, die müssen General Manager einstellen, weil sie ihren Roster irgendwie halten müssen, und wir haben wirklich Riesengeldbeträge, die da reinfließen können. Früher hat man ja immer so ein bisschen unter der Faust, hat man immer gelächelt und hat gesagt, ja, unter der Hand fließt ja auch Geld, aber jetzt fließt wirklich Geld und jeder kann ganz öffentlich die Spieler bezahlen, und du hast diese Universität mit riesen Geldgebern dahinter und riesen Budgets, teilweise Alumnis, die wirklich stinkereich sind und nicht wissen, wohin mit ihrem Geld.
Ja.
Und die möchten natürlich ein super Footballteam haben. Also geben sie jetzt ihrer Heimatuniversität das Geld und sagen, komm, mach mal was damit. Und das ist eigentlich NIL. Es geht wirklich bei NIL darum, dass die Spieler bezahlt werden dürfen. Und da eine Universität nicht so viel Geld hat, um jetzt einen Angestellten hohe Summen zu zahlen, dass er auch wirklich attraktiv genug ist, um bei der Uni zu bleiben, machen es die Booster in einem ja sehr legalen Wege, der ermöglicht wurde, über Spendenclubs und sonst was. Und auf einmal ist da richtig viel Kohle im College Football bei den Spielern.
Das gepaart mit einem Transferportal, was nicht reguliert ist, wo du wechseln kannst, wann immer du willst. Es gab ja einen Quarterback, ein prominenter Quarterback, der 2 Wochen vor der Saison seine Uni nochmal gewechselt hat. Das ist ein Rezept für Desaster, wenn man als Coach oder als Universität probiert, ein Team zusammenzustellen. Das ist die größte Kritik. Ansonsten ist ja nichts verwerflich daran, dass die Spieler bezahlt werden in einem Milliarden-Business, was ja College Football ist. Ich habe aber gehört gestern, dass die NCAA jetzt anscheinend ein Transfer-Window gemacht hat. Und wenn du Geld annimmst, also da muss man nochmal nachlesen, ist ganz frisch. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Hoax war oder nicht stimmt, aber sie haben sich wohl darauf geeinigt, dass man nur noch ein Transfer-Window hat. Und wenn du dich committest zu einer Uni und Geld annimmst von dieser Uni, kannst du in dem Jahr nicht mehr transfern und bleibst sozusagen bei dieser Uni. Sobald du Geld annimmst, bist du verpflichtet, bei dieser Uni zu bleiben, was ich gut finde. Und ich glaube sogar längerfristig. Also du kannst nicht, da muss man mal nochmal genau nachlesen. Aber so, dass du eben nicht dieses, da greife ich mal eine Million ab, dann gehe ich gleich zu dem nächsten, greife da nochmal eine 2 Millionen ab. Dieses Shopping-Gehen seines Talents, das wird dadurch unterbunden. Da sind sie am Arbeiten und anscheinend gab es gestern eine Entscheidung der NCAA, muss man nochmal nachlesen, genau. Das war sehr vage, was da an Pressemitteilung durchkam. Ich denke, die nächsten Tage wird es da eine Pressemitteilung geben. Und das würde natürlich Leben in die Diskussion bringen und ich glaube auch lang ersehnte, ja, Regulierung des Ganzen, weil es kann so nicht weitergehen.
Ja, beim Transfer Portal kann man auch, das gibt's ja auch noch nicht so lange, das ganze Thema. Ein bisschen länger als die NRL-Geschichte, aber da war ja auch, dass die Spieler sich immer beschwert haben, hey, unsere Coaches gehen einfach, wann sie wollen, wohin sie wollen. Ich bin aber wegen den Coaches dahin gegangen und jetzt sitze ich hier nur noch auf der Bank. Das war immer so ein bisschen so das Thema, was vor allen Dingen der Hauptgrund war bei vielen. Auch da ist es ja mittlerweile, wie wir schon angesprochen, sehr unreguliert. Auch die Zeit, also ne, wenn wir hatten das jetzt gerade im letzten Jahr bei Penn State, wo der Backup-Quarterback ja vor dem Playoff sich entscheiden musste, bleibe ich jetzt so und versuche hier National Champion zu werden oder gehe ich, weil ich nicht weiß, mein Starting-Quarterback, geht der in die NFL oder geht der nicht in die NFL? Also ne, ein ganz beschissenes Timing, dass du dich rund um Weihnachten irgendwie gefühlt entscheiden musst, ob du bleibst oder gehst teilweise. Schlecht oder reguliert. Auch, dass Spieler, die noch spielen, die noch in den Playoffs sind, von anderen Unis schon angesprochen, abgeworben werden. Also ja, wirklich, wilder Westen ist, glaube ich, der beste Begriff dafür. Ja, aber an sich war eigentlich die Idee, dass man Spielern die Möglichkeit geben möchte, sich auch woanders zu verwirklichen, genauso wie es die Coaches machen können. Man muss bei beiden Punkten dazu sagen, gerade beim Thema NRL, das betrifft ja den gesamten College-Sport. Das ist ja nicht nur Football, sondern du kannst in jeder Sportart, also es gibt ja auch genug andere Sportarten an den Unis, allein jetzt bei Michigan gibt es, glaube ich, 29 verschiedene Sportarten, Männlein, Weiblein, nicht alle spielen Football, es gibt Eishockey, es gibt Basketball, es gibt Wasserball, was auch immer, es gibt 1000 Sportarten und auch da fließt Geld. Natürlich reden wir da über andere Summen, aber auch da fließt Geld, wenn da Booster eben entsprechend Kohle haben. Und wenn wir schon über Michigan reden und Schuhan meinte, wer weiß, ob Bryce Underwood da nächstes Jahr noch ist. Also erstmal hat er, glaube ich, einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und dann reden wir hier über von knapp 10,5 Millionen pro Saison. Das muss erstmal jemand bieten. Ja, also nur damit ihr mal einordnen könnt, was da teilweise für Summen unterwegs sind. Und der Junge hatte sich ja, ich glaube, er war eigentlich ein LSU-Commit, ne?
Ja, den haben sie geflippt. Mit so viel Geld.
Und dann gab es da eben zwei Leute mit sehr viel Einfluss und sehr viel Geld im Staat Michigan, die sagten, na, der Junge muss doch hier zu Hause bleiben. 10,5 Millionen. Ich war tatsächlich letztes Jahr genau in Ann Arbor, als die News rauskam, ich war in Detroit beim Red Wings Spiel und da kam die News aus, Underwood hat committed und ich hatte einen Michigan Sweater an. Ich weiß nicht, von wie vielen Leuten gesprochen wurde. Bryce is coming.
Der Highland, ja.
Es wird in die Geschichte eingehen, dass die Jungs, da wird noch mehr Regularien werden kommen, die Jungs werden dann diesen Gold Rush miterlebt haben und sich dumm und dämlich verdient haben. Das wird irgendwann aufhören. Das ist einfach nicht, ja, es ist nicht zu finanzieren auch längerfristig. Ja. Das geht einfach gar nicht. Und ich glaube, die Jungs, die diese Fenster von diesen 4-5 Jahren, die sie jetzt haben, Arch Manning, Bryce Underwood und noch andere, die ja da auch mehrstellige Millionenbeträge bekommen, die werden dann irgendwann zurückschauen und sagen, Mann, war ich ein Glückspilz.
Ja, das ist, und es ist, man muss ja auch dazu sagen, es betrifft ja nicht jetzt jeden Spieler, sondern natürlich sind da auch kleinere Summen unterwegs, die Jungs supporten, aber bei den Großen reden wir ja, keine Ahnung, über eine Handvoll Spieler pro Team, ja, jetzt mal übertrieben.
Wie vielleicht in der NFL.
Auch 10 oder 20, aber.
Wie in der NFL.
Dass die dann wirklich fett Kohle verdienen. Und was auch damit gekommen ist, und das Schuh an dein Cap bringt mich jetzt darauf, North Carolina, dass sich auch die Welt dahinter so ein bisschen verändert. Ja, Bill Belichick ist plötzlich Coach am College. Frank Reich, NFL-Headcoach, jetzt Coach am College. Also du hast eine interessante, ja, Bewegung würde ich es noch nicht nennen, aber es gibt mehr NFL-Coaches, die plötzlich ans College zurückgehen. Du hast plötzlich am College General Manager. Das gab's nie vorher und jetzt gibt es seit 2-3 Jahren, ne? Hast du plötzlich echte GMs, weil es wirklich es ist quasi eine NFL Free Agency. Was anderes ist es nicht. Und du musst wirklich gucken, also Recruiting gibt's immer noch, überhaupt kein Thema. Aber das Ding hat sich komplett verändert und vergrößert und natürlich auch schwieriger geworden. Mike Gundy haben wir schon angesprochen. Gibt doch ab. Nick Saban hat genau aus dem Grund gesagt, bis hier und nicht weiter. Ja, der große Nick Saban.
Gerade Andrew Luck gehört, der ist ja GM bei Stanford.
Ja.
Der hat gesagt, es ist ein absoluter Need da. Also es ist eine absolute wichtige Personalie im College Football, jetzt einen GM einzustellen, weil das Spiel sich total verändert hat. Der Head Coach kann diese Rolle nicht noch erfüllen. Also von daher haut der in dieselbe Kerbe.
Genau, ne? Und man muss da auch sagen, also so ein GM zum Beispiel bei diesen Colleges, die holen sie halt wirklich gezielt, weil normalerweise als Head Coach deine Aufgabe war, du rekrutierst deinen Kader und dein Kader geht nicht weg. Die Spieler, die bleiben da, weil die haben ihr Scholarship, das ist auf 4 Jahre garantiert. Natürlich, wo das Transfer Portal aufkam, gab es dann so ein bisschen Bewegung rein, aber es war nicht normal, dass halt dein halber Kader weggeht. Also es gibt ja Teams wie Marshall oder so, wo wirklich 50 Spieler nach der Saison ins Transfer Portal gegangen sind und wirklich das Team verlassen haben. Und das ist halt die
Oklahoma,
Aufgabe.
Sorry, Immo. Oklahoma, 67 Spieler weg vom letzten Jahr. Also das ist nur mal Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
Ja, ja, genau, aber genau das ist es ja. Und du hast halt diese Spieler, die weggehen. Und deswegen holen sie die General Manager, um für die Leute einfach zum Verstehen. Deswegen werden die General Manager auch umso wichtiger. Und jedes Team wird in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich alle einen General Manager haben, weil die Aufgabe auch von diesen General Managern ist, Roster Retention. Also es ist wirklich das Ziel, dass du jetzt dein Team zusammenhältst und dass du die Spieler behältst, dass du die mit ins nächste Jahr nimmst, dass du weißt, okay, die Leute gehen nicht einfach weg, nur weil das Portal da ist, weil das ist auch so eine Sache. Viele Spieler, die sehen das Portal und dann denken so, oh ja, da werde ich genommen. Aber jedes Jahr gehen über 1000 Spieler ins Portal. So viele Stipendien gibt es gar nicht. Aber ja, der Markt hat sich einmal grundlegend verändert. Das muss man ganz offen und ehrlich so sagen und das kann man auch nicht irgendwie kleinreden. Trotzdem macht College Football super viel Spaß und ist so schön wie immer.
Und was so cool ist, nur mal will ich mal reinschmeißen, ist, dass auch durch die ELF in Europa sich der Markt verändert hat. Das ist echt witzig zu sehen, wie parallel dazu ganz anderer Level, ganz viel kleiner natürlich. Aber als Trainer in Europa merkt man, dass das seit Gründung der ELF ist das anders als in der Vergangenheit. Das mussten einige große Trainer schmerzhaft miterleben, ja, dass das eben da nicht mehr so leicht ist.
Und so geht's auch am College.
So geht's genau am College auch. Das ist ganz interessant, cooles Thema.
Selben Summen, über die wir hier reden.
Ja, wäre super, weil ich habe ja immer wenig, wir reden ja auch immer über die Schicksale der Trainer und so, ich habe natürlich da noch immer wenig Sympathie, weil am Ende des Tages geht's um Egos. Also wenn ich jetzt über einen Billy Napier rede, der seinen Job verliert, der ist set for life finanziell. Der braucht sich gar keine Gedanken mehr, wenn du diese und es ist ja in Europa anders. Ich bin ja überhaupt nicht finanziell abgesichert wie diese Leute. Und du hast denselben Druck, du musst die Sau trotzdem gewinnen. Also die Leute sind ja hier nicht anders. Sport ist Sport. Egal, ob da nun 100.000 sitzen oder 1.000. Ja, du willst ja gewinnen. Aber ich hab da immer so, wenn die dann so wehleidig wären in dem Internet und über ihre, ja, wie ihnen das wehgetan hat, dass sie, come on, man. Die Leute coachen teilweise, die brauchen nur ein Jahr im College coachen und sind Multimillionäre. Also, und die sind junge Kerle. Ja, also wir reden hier auch immer über Sachen, die wir Normalsterbliche gar nicht fassen können, dass der 20 Millionen Buyout hat. Da muss jemand 20 Millionen bezahlen, damit der rausgeht und nicht für ihn arbeitet. Und 70 Millionen in Alabama. Aber das ist ihm das Geschäft und so. Aber ich habe da wenig Sympathien. Das ist dein Ego, dann mach den Job besser. Also ich finde, da gehört manchmal, und viele sind gut, aber manche sind auch so ein bisschen, ja, ich verstehe da manchmal die Reaktion. Ich stehe dafür, dass du verkackt hast und fertig. Ich meine, am Ende des Tages bist du auch nur ein Mensch, aber manchmal sind die ja sogar sauer, dass sie da gefeuert werden oder so. Und der Rekord ist, aber egal, ich rante jetzt schon wieder. Das ist eben, wir reden hier über Leute, die sind alle Multimillionäre. Selbst wenn sie morgen nicht mehr coachen, kann er fischen gehen und Golf spielen gehen und den Rest seines Lebens mit seiner Familie verbringen. Alles das, was wir alle höchstwahrscheinlich nicht können.
Das ist wahr. So, jetzt haben wir das Thema einmal vorgezogen. Jetzt lass uns kurz auf die Top 25 gucken. Ich weiß nicht, ob ihr es euch schon angeguckt habt, die aktuellen Top 25. Diesmal sind wir, dadurch, dass es keine Motorspiele gab, sind sie auch schon da. Es hat sich natürlich nicht so wahnsinnig viel verändert. Ohio State ist an 1, Penn State bleibt bei 2, dann LSU an 3. Oregon ist hoch von 6 auf 4.
Aber keine Einblendung, Stolle?
Ich kann gucken.
Komm mal, Stolle?
Es wird nicht, ich habe keine Grafik, ich habe nur das Ranking hier, also es wird auch okay, sehr kleinteilig. Miami bleibt an 5, Georgia fällt von 4 auf 6, weil der Sieg nicht so überzeugend war wie Oregon's Sieg, aber das heißt irgendwie alles noch nicht so wirklich viel. Texas bleibt an 7, Notre Dame geht ein hoch an 8, Illinois geht an 9 sogar hoch, Florida State geht von 14 auf 10 hoch, South Carolina trotz des Sieges fällt auf 11 Platz, Clemson fällt von 8 auf 12, im Spiel gewonnen gegen Troy, aber was war 27-16, zur Halbzeit lang sind die 16-0 hinten.
Deine Halbzeit
das war wieder nicht überzeugend, das muss man ehrlich sagen. Deswegen auch völlig verdient. Oklahoma klettert 5 Plätze auf 13 hoch. Iowa State klettert 2 Plätze auf 14 hoch. Tennessee endlich da, wo Schuhan sie sehen will, 7 Plätze hoch auf 15. Texas A&M von 19 auf 16. Ole Miss auch 3 Plätze hoch. Das bin ich ehrlich gesagt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich fand, der Sieg gegen Kentucky war alles andere als überzeugend.
Ja, das stimmt. Aber es ist einfach Power 5 Win. Ich glaube, das wird da einfach.
Das stimmt, du gewinnst in deiner Conference. Das stimmt. Dann neu dabei auf Florida 2-0. Über die reden wir später auch noch ein bisschen. Bama geht hoch von 21 auf 19. Utah von 25 auf 20. Texas Tech ist weiterhin dabei. Indiana weiterhin dabei. Michigan rutscht 8 Plätze ab. Haben wir drüber geredet. Und dann 24-25 neu dabei. Auburn und Missouri. Ja, gibt es irgendeinen, der euch Arizona sein, logischerweise, und Florida.
Und SMU.
Und SMU ist auch rausgefallen.
Was ich nicht verstehe. Also
das finde ich auch. SMU finde ich für war ein enges Ding.
Ja. Da stehe ich nicht dahinter. Das stehe ich nicht dahinter. Aber ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Clemson zum Beispiel. Da muss man sich echt Gedanken machen. 16-0 im Hintertreffen gegen Troy zur Halbzeit. Dann kam ein Comeback-Sieg. Ja, Georgia gegen Austin Peay. Zu Hause. 28-6 gewonnen und mit fünf Plays den Ball nicht in die Endzone kriegt, an der Endzone. Und Penn State 10-0 zur Halbzeit gegen Florida International. Ja, also das sind so Sachen, die zum Nachdenken anregen sollen. Das sind trotzdem Top-Teams und die werden sich zusammenraufen. Aber die springen höchstwahrscheinlich die Pferde nur so hoch, wie sie müssen. Aber das schadet dir natürlich, wenn es um die AP 25 geht. Ich bin nicht ganz auf einer Ebene mit Illinois. Dafür habe ich sie mir angeschaut, dafür waren sie nicht so, wie man sich das vorstellt. Da habe ich vorhin schon gesagt, da stehe ich nicht dafür. South Carolina verstehe ich nicht, wo man die droppt. Drei Plätze oder was immer das war. Tennessee endlich da. Utah endlich rein in die Top 25. Die habe ich komplett übersehen. Utah, ich habe mir das Spiel angeschaut. Ultra stark, ultra gute Mannschaft.
Die sahen in beiden Spielen bisher.
Geile Mannschaft. Ja, absolut verdient, da drin zu sein. Wir haben übrigens 11 SEC-Teams in der Top 25 im Moment. 6 von der Big Ten, 3 von der ACC, von der Big 12 3 und ein Independent und einem von der American Conference. Nur mal so als Information.
Wie immer, die SEC kriegt die meiste Liebe, wissen wir doch.
Die kontrollieren doch die NCAA, wie man so schön sagt.
Ja, aber wo kamen die letzten beiden National Champions her? Oh, Big Ten. Ja. Ja, da sind wir, ich weiß nicht, willst du, Immo, hast du noch irgendwelche letzten Worte zu Top 25? Das ist ja jetzt nicht so viel.
Ja, ich kann mich Schuhan da stark anschließen. Ich glaube, Illinois, das ist einfach so ein bisschen geschuldet, weil die schon hoch gerankt waren. Natürlich hochgeschoben, einfach ein bisschen, ja, hätte man noch einen Platz oder hätte man auf den Platz leihen lassen können. South Carolina, wie gesagt, also ist schon ein bisschen bescheuert, dass man die da runterschiebt. Haben sie nicht verdient in dem Sinne. Ja, und Utah, ich glaube, man kriegt die einfach nicht so mit, weil sie an der West Coast sind, ne? Also weil die so weit weg sind. Natürlich nicht West Coast, ne? Die sind ja in der Wüste, aber. Ja, aber das ist, glaube ich, so ein kleiner Punkt, weswegen man die gerne mal vergisst. Aber die sind ja chronisch underrated. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja mein Utah-Take, dass die einfach jedes Jahr aufs Neue belächelt und ein bisschen vergessen.
Das ist wahr, aber die sind doch chronisch gut jedes Jahr.
Ja.
Letztes Jahr hatten sie mal einen Aussetzer, aber jetzt ist die Cam Rising, ja, Odyssee, nennen wir mal so, nicht Ära, sondern Odyssee auch vorbei und sofort. Es klickt wieder. Ich finde, Whittingham ist auch ein geiler Coach. Und ich glaube auch, macht noch einmal ein großes Ding und dann geht er auch in Rente.
Ja, wird er dann machen. Aber zum Beispiel auch LSU auf 3, um nochmal auf die AP 25 zu kommen, haben gegen Louisiana Tech 23-7 nur gewonnen. Damals so hoch gelobt und dann LA Tech musste weglatzen.
Also für mich ist, wie gesagt, der größte Witz hier ist Ole Miss, 3 Plätze hoch mit einem knappen Sieg gegen Kentucky. Ich bin eh nicht überzeugt von Ole Miss dieses Jahr. Miss war letztes Jahr für mich eine der großen Enttäuschungen. Wir hatten, weißt du, es gibt ja manchmal so Jahre, wo dein Team einfach so stacked ist mit Spielern und Talent und der Rest in deiner Conference hat vielleicht Probleme. Und ich fand, letztes Jahr war Ole Miss so voll mit Jackson Dart und vielen, vielen anderen Spielern, wo andere Teams nicht klar war, wie gut ist ihr Quarterback, wie gut ist er. Und da fand ich schon, dass sie die Playoffs verpassen, fand ich schon Ich bin nicht der größte Fan von Lane Kiffin und Ole Miss und jetzt den Start fand ich bisher auch nicht überzeugend. Und dann nochmal 3 Plätze hoch, verstehe nicht. Verstehe ich nicht. So, dann gehen wir auf die nächste Woche ein, oder? Genug getoppt 25, aber wir bleiben quasi in der SEC nächste Woche. Also es gibt ein paar richtig geile Spiele, wir hatten gar nicht so leicht, sich hier zu entscheiden für 3 Spiele. Was auf jeden Fall dabei sein muss, ist Tennessee zu Gast in Georgia. Das ist natürlich ein Klassiker. Ja, so viele Spiele in der SEC, muss man auch sagen. Aber auch ein wegweisendes Spiel wahrscheinlich schon für beide Teams, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja definitiv ein Spiel. Also wir haben alleine hier zwei absolute Top-Teams, die gegeneinander spielen. Beides auch Teams, die wirklich, wirklich gut jetzt bisher in die Saison gegangen sind. Natürlich jetzt Georgia, muss man sagen, ne, gegen Austin PA nicht überzeugen, ne, aber ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wahrscheinlich da einfach der Fall. Da konnte man wahrscheinlich viel rumexperimentieren. Auch nicht seine Starter jetzt verbrennen, weil man weiß, man spielt gegen Tennessee. Tennessee wiederum absolut solide, ja, gegen Eastern Tennessee, also East Tennessee State, ne, die haben sie einfach weggerotzt, wie es nur geht. Aber auch da in 72-17, da muss man sich natürlich dann fragen, okay, wo kommen die Punkte her, die euch da eingeschenkt wurden? Aber das wird vor allem erstmal ein super spannendes Spiel werden. Offensiv wird da ein Feuerwerk hoffentlich abgefeuert werden von beiden Seiten. Man hat es ja drauf. Man hat gute Leute. Und aus meiner Perspektive sehe ich da sogar ehrlich gesagt Tennessee ein bisschen weiter vorne, weil ich glaube, die haben mehr Feuer dahinter. Und Georgia hat mich da einfach ein bisschen mehr enttäuscht gegen Austin PA, weil halt einfach, da hat der Bums gefehlt.
Ja, Georgia muss eine Schippe raufpacken. Und ich lese gerade die News, Tennessee wird wieder ohne ihre 2 Starting Cornerbacks in der Defense spielen. Wir müssen gegen Georgia. Der Jared McCoy und Ricky Gibson sind beide noch nicht healthy. Der eine hat einen ACL, also Kreuzbandriss. Und der andere ist undisclosed. Wissen wir nicht, was er hatte. Also wenn die beiden Starting Corners nicht da sind, kann das natürlich für die Georgia Bulldogs helfen. Aber ich mag Josh Heupel. Ich mag den Angriff von Tennessee. Und ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, weil Georgia, ich kann dir nicht sagen, sind die angenockt, sind die, natürlich haben die Abgänge gehabt ohne Ende, aber ich bin der Meinung, dass Georgia sich echt zusammenreißen muss. Das kann in Neyland Stadium in Tennessee, das kann ein schwerer Gang werden. Und Tennessee und der Headcoach Heupel, der ist ja auch, der sieht nicht aus wie ein Headcoach, der ist aber so richtig so ein rotziger, let's go, voll nett, aber der hat so furchtlos in seinem Ansatz. Der spielt ja da diese Fast and Wide Offense. Der ist ja wahnsinnig ass-happy in dem Kram und relativ simpel. Aber das spielt er bis zur Perfektion und er findet immer wieder gute Quarterbacks, die das umsetzen. Und Georgia wird da, ja, mal sehen, ob Georgia gilt ja eher so als die, in der Vergangenheit als super, super Team, mit, aber eher so physisch, mit Gewalt, mit guten Running Backs. Ja, so eine Sachen. Und dann Tennessee ist ja wahnsinnig pass-happy. Wahnsinnig cooles Spiel, bin ich ganz gespannt drauf.
Also erstmal mea culpa, das Spiel ist ja in Tennessee, nicht in Georgia. Also Tennessee, ich finde ja, der Aguilar ist da super eingeschlagen auf Quarterback, nachdem Nico seinen kleinen Standoff hatte, der komplett in die Hose gegangen ist.
Sein Talent nach Kalifornien gebracht hat.
NIL Odyssey, 8 Millionen.
Aber läuft nicht so bei UCLA. Wie auch immer, also ich finde, der hat einen super Einstand gehabt, der Aguilar, aber das ist jetzt natürlich eine andere Hausnummer, wenn du jetzt gegen Georgias Defense spielst. Ne? Und da bin ich sehr gespannt, wie er damit umgeht. Auf der anderen Seite, was ich lustig finde, die ganze Offseason ist schon irgendwie so, dass keiner über Georgia redet, wirklich als Favorit dieses Jahr. Und das ist genau das Futter, was Kirby Smart, glaube ich, braucht, um seine Jungs heiß zu machen. Ne? Vor 3 Jahren wäre das ein Spiel gewesen, das hätte Georgia mit 20 Punkten Unterschied gewonnen. Und jetzt auf einmal stellen alle Georgia so ein bisschen in Frage dieses Jahr. Ja, die letzte Saison war auch nicht so überzeugend. Aber ich glaube, dass Georgia hier ein ganz klares Statement setzen wird beim Spiel. Ich bin bei Tennessee, bin ich noch nicht der Meinung, dass die Offense noch so eingespielt ist, wie du es brauchst. Dein Star Running Back ist auch weg, dein Quarterback ist weg, alles ist neu. Jetzt spielst du gegen eine brutale Defense. Ich glaube, dass Georgia hier ein Statement setzen wird.
Auf jeden Fall wegweisend für beide Teams. Also das muss man ganz klar sagen. Ne, das sind ja auch so diese entscheidenden Games, die dann wirklich entscheiden, landest du in der Top 5 oder kommst du ganz knapp in die Playoffs?
Das definitiv. So, dann haben wir als nächstes Spiel, haben wir noch ein schönes Ding. Und zwar werden wir wieder katholisch. Wahrscheinlich hier katholischer geht's kaum. Notre Dame fängt Texas A&M. Wieder Notre Dame hatten wir schon vor Woche 1, aber es ist ein geiles Top 25 Matchup. Über Texas A&M haben wir dieses Jahr noch gar nicht wirklich geredet, gehören aber sicherlich auch zu den Favoriten in der SEC erneut. Tua, und du als halber verkämpfender Ire.
Ja, ich habe eine weiche Stelle im Herzen für Notre Dame und ich glaube, die haben eine gute Voraussetzung, um da auch zu bestehen. Ja, ich weiß gar nicht, wo die spielen, ob sie bei Texas A&M sind.
Ja, nee, ich bin in Notre Dame.
Genau, in Indy.
Okay, das ist natürlich auch ein Faktor für mich und ich glaube, dass das schon die Notre Dame Fighting Irish machen werden, aber ich gebe dir recht, Texas A&M, aber eigentlich immer unangenehm. Seit Jimbo Fisher weg ist, ist es auch ein bisschen shaky. Ich bin mir nicht so sicher, ob die dasselbe, ich sag mal gerne, den Rubber on the Street kriegen. Aber sie sind natürlich, das ist ein Clash der Giants. Also für mich ist das sicherlich, aber ich finde die Notre Dame Defense so gut. Die spielen super. Ich bin der Meinung, dass sie das zu Hause dann werden. Mir fehlen da so ein bisschen die Ansatzpunkte bei Texas A&M, weil das ist auch so ein bisschen unterm Radar für mich. Dieses Jahr schwimmen mit, sind dabei, aber sind jetzt für mich auch nicht die, mich vom Hocker reißen. Ja? Und Notre Dame ist eben dieses Jahr bekannt durch die Niederlage am Anfang. Das war für sie eben sozusagen so ein Aha-Erlebnis. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem tolle Sachen gesehen. War ja ein knappes Ding. Und ich bin einfach überzeugt von Notre Dame und Freeman und auch CJ Carr und dem Angriff. Die werden das machen.
Ich schlage mich so ein bisschen jetzt mal auf die Seite von Texas A&M, einfach um es zu machen. Natürlich, in meinem Herzen sage ich, oh, Notre Dame auf jeden Fall. Also die sind ja auch als Favorit gesetzt. Die haben eine knappe Niederlage gehabt. Ne? Es ist ja nur ein 27-24. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn die da abgelost hätten wie sonst was. Und jetzt steht man da halt 0-1, weil man in die Saison geht. Aber nichtsdestotrotz, man darf nicht unterschätzen, Texas A&M ist eingespielt. Die gehen mit 2 Siegen rein. Natürlich sind 2 Siege gegen Group of 5 Teams. Aber man geht mit 2 Siegen jetzt im Rücken in dieses Spiel. Man muss auswärts spielen, man hat einen Chip on the shoulder. Ne? Man geht gegen das Heimteam ran. Aber ich glaube, dieser Rhythmus, den man einfach hat, diese eine Woche, die Notre Dame jetzt auch fehlt, ich glaube, die kann ausschlaggebend sein für Texas A&M, da doch einen Achtungssieg für sich rauszuholen.
Ich bin wirklich sehr gespannt auf das Spiel. Ich finde, Notre Dame hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass sie jetzt eine Woche spielfrei hatten und wirklich sich sehr gut auch auf den Gegner vorbereiten können, weil du natürlich 0-2 auch nicht starten möchtest. Ich finde bei Texas A&M, das ist ein geiles Duell, Quarterback-Duell, 2 junge, spannende Spieler. Der Reed ist ja auch richtig stark in die Saison gestartet bisher. Sowohl der beste Rusher bei seinem Team als auch schon 7 Touchdowns geworfen. Was mich bei Texas A&M echt ein bisschen irritiert, sie sind ja, der Elko ist ja ein Defensive-Minded Head Coach. Und jetzt hast du gegen Utah State und gegen San Antonio einmal 22, einmal 24 Punkte zugelassen. Das ist mir ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen. Für die Konkurrenz, da hätte ich eigentlich deutlichere Siege erwartet. Deswegen denke ich, wenn du jetzt mit Notre Dame zu tun bekommst und du lässt bei so einem Team schon über 20 Punkte zu, dann könnte das in die Hose gehen. Also ich schlage mich hier tatsächlich auf Schuhen Seite und glaube, Notre Dame wird das Ding. Es wird ein spannendes Spiel, aber ich glaube, Notre Dame wird das für sich entscheidendes Spiel. Und dann haben wir uns noch eins ausgesucht, was vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so krass klingt, wobei mittlerweile sind sie auch ranked, deswegen wir gehen mal nicht auf Louisiana gegen LSU gegen Florida, weil Florida hatten wir vorhin schon ein großes Thema, sondern wir gehen auf Miami gegen South Florida. Und da bin ich mal gespannt, was ihr von dem Spiel haltet. Immo, hau mal raus.
Ja, South Florida ja so ein bisschen jetzt der Underdog, aber der Underdog-Favorit. Die Feel-Good-Story. Es ist wirklich die Feel-Good-Story. Man hofft ja so ein bisschen, dass die jetzt das Boise State des vergangenen Jahres, dass es dieses Jahr South Florida ist. Ne, auch dazu passend ironisch, dass sie Boise ja schon jetzt aus der Top 25 rausgehauen haben. Jetzt haben sie Florida so absolut schmälernd platt gemacht im Sinne von, sie haben einfach gewonnen und Das ist natürlich, das macht Spaß. Das ist einfach wunderschön, wenn du so ein Team hast und man freut sich immer für das Underdog-Team. Ist ja jetzt auch mit das einzig gerankte Group of Five-Team, was so da ist. Nichtsdestotrotz geht man gegen den Miami rein. Die sind wirklich fit. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Also insbesondere, ich sehe das ja auf Social Media gerade, wie sich alle ganz hämisch freuen. Oh, das wahre Florida-Team ist eigentlich South Florida. Das wird deren Jahr und die werden das richtig machen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, und das ist meine Meinung in dem Fall, ich glaube, Miami wird die richtig klatschen können. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Beck, der ist fit. Dieses Team ist in einem Groove. Die haben jetzt ein super easy Matchup gehabt gegen Bethune-Cookman. Die haben die auch mit 45-3 einfach an die Wand gespielt. Da haben sie auch einfach mit denen gemacht, was sie wollten. Da gehen sie mit einem ganz entspannten Spiel natürlich rein. Das kann gefährlich sein. Das kann wirklich sehr gefährlich sein, weil man gegen einen FCS-Gegner gespielt hat, mit dem man einfach machen kann, was man will. Und dann geht man gegen einen South Florida rein, die jetzt mit wirklich, also einem ganz, ganz dicken Ego da reingehen können, weil sie sagen können, guck mal, wir haben zwei Top-25-Teams schon platt gemacht. Wir sind der Underdog, wir haben hier auch nichts zu verlieren. Aber wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir alles so ungefähr. Also das ist für die auch ein Make-or-Break. Deswegen finde ich auch, ist das spannendste Matchup eigentlich der ganzen Woche, weil das so prägend auf die Saisons von beiden Teams sein kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich da ein firm Miami-Believer. Die haben sich einfach so ein starkes Team zusammengeholt. Die haben gegen Notre Dame ja so einen Achtungssieg auch einfach in der Woche 0 geholt. Woche 1 auf jeden Fall. Es ist einfach brutal, ne? Und da darf man nicht, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ein absolut fittes Team. Ich finde, Back ist auch absoluter Top-Quarterback. Der spielt super. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir auch tausendmal besser als letztes Jahr bei Georgia, was der da gespielt hat. Und dementsprechend glaube ich, Miami ist da für mich ganz weit vorne. Nichtsdestotrotz, natürlich würde ich mich freuen, wenn South Florida gewinnt. Und das ist eigentlich auch der College Game Day der Woche, sollte das Spiel eigentlich sein. Ist es leider nicht. Aber das ist wirklich so das Game to watch. Das wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen.
Ja, ja, ja. Miami, der größte Punkt wird sein, hat Miami South Florida on the map? Die haben die daraus gelernt? Haben die sich das Video angeschaut? Dann werden sie sehen, dass das ein ultra gefährliches Team ist. So wie Miami sich auch gegen Bethune-Cookman gezeigt hat, da war ja no letdown. Die haben ja nach dem Spiel gegen Notre Dame gleich daran angeknüpft. Carson Beck hatte letzte Woche 22 von 24 Pässen angebracht. Alles, was nötig war, hat er gemacht, die Bethune-Cookman-Universität wegzuschlagen. Und jetzt ist die Frage, sind sie ready für South Florida, die sicherlich, wie du sagst, sehr big-headed und vielleicht auch ein bisschen arrogant in das Spiel reingehen. Aber ich glaube, Miami ist ein anderes Animal als die Gators in diesem Jahr. Und Miami ist ready. Miami hat auch so diesen Aufschwung back to the old school, back to the old great times, die sie hatten. Und da kann ganz, ganz schnell das ganz, ganz ugly für South Florida werden. Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Hat Miami die Hausaufgaben gemacht und sind die ready für South Florida? Aber genau dasselbe musst du andersrum fragen. Ist South Florida ready, nochmal so ein Dogfight hinzulegen gegen einen potenziell noch sehr viel stärkeren Gegner? Und kann dann nochmal so ein enges Ding spielen, weil Florida hat ja nicht hoch verloren gegen South Florida. Das war ja ein echter Dogfight. Und wie oft kannst du das machen? Da ist der Schedule auch nicht wirklich sehr nett für South Florida und die Bulls, weil Miami ist natürlich ein sehr undankbarer Gegner jetzt, weil die sind auch aus Florida, die sind auch, da geht's ja auch um mehr. Ja, wenn der jetzt, wie du sagst, Social Media heißt, wer ist die Nummer 1 in Florida, da wäre ich vorsichtig bei den Canes. Da gibt's noch so eine andere Mannschaft, aber die Canes sind jetzt erstmal die vor deiner Tür stehen. Ich sehe da noch nicht diese Cinderella-Story, dass die weitergeht mit den Bulls. Ich sehe, dass die Canes da gewinnen werden. Höchstwahrscheinlich gar nicht so hoch, wie wir uns das alle vorstellen. Höchstwahrscheinlich wird es ein toughes Ding. Aber Carson Beck, wie der jetzt aufspielt, ist für mich noch ein Riesenunterschied zum Quarterback bei den Gators.
Also ich bin tatsächlich nicht ganz so entschieden, dass das Spiel deutlich wird. Ich glaube, das wird... Weil für mich ist so ein bisschen... Also erstmal stehe ich total auf Byron Brown, den Quarterback von South Florida, der ja schon vor 2 Jahren eine ziemlich krasse Saison hatte, letztes Jahr sich leider früh verletzt hat. Der ist ein ganz schöner Bulle, ne? Also den musst du erstmal zu Boden bringen. Das ist ein ganz schönes Vieh. Den mag ich. Und das Geile an South Florida ist, denen kann das Spiel ja eigentlich scheißegal sein. Also die können mit so einer Who Cares Mentality reingehen, weil die sind der absolute Favoriten ihrer Conference. Sie haben 2 Spiele in der Hinterhand, die ihnen fast schon einen Playoff-Spot garantieren, wenn sie nicht komplett ablosen in ihrer Conference. Die können dieses Spiel, eigentlich ist es auch egal, wie die dieses Spiel spielen. Die können auch 80-0 verlieren. Es ist eigentlich egal. Ja, und deswegen glaube ich,
dass sie... Nicht für Playoff-Ambitionen, dann nicht.
Ja, doch, schon, weil du als kleines Team kommt ja, ist ja eins garantiert, ne? Und da ist es leichter, in Anführungsstrichen, reinzukommen. Du musst dich in deiner Conference, glaube ich, mit Tulane rumschlagen. Ja, mein Gott, die kannst du in der Form definitiv schlagen. Also, ich glaube, die gehen vielleicht mit so einer etwas mehr Leichtigkeit rein, wenn ihnen das gelingt. Ja? Wenn sie das nicht zu viel Social Media gucken und genau diesen Hype-Scheiß, sondern einfach sagen, hey, got nothing to lose, lass uns einfach Spaß haben.
Spielen die in Miami oder wo spielen die?
In Miami.
Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch hier mithalten. Insofern bin ich, klar, Miami ist der Favorit, sehe ich auch so, aber ich glaube, dass Immer wieder schon gesagt, das müsste eigentlich das Spiel der Woche sein und Spiel der Woche erwarte ich, dass es ein gutes, unterhaltsames Spiel wird.
Die werden mithalten, das sagt ja niemand. Aber ich glaube nicht, das reicht für einen Sieg, weil sie schon so ein bisschen dieser Surprise-Faktor war, dieses unbekümmert, da gebe ich dir vollkommen recht, dass
jetzt muss man sie auf der Uhr haben. Nach den beiden
Siegen, und jetzt wird dieses Unbekümmerte dir nicht helfen, weil wenn du on the map bist und die Leute wissen, wer du bist und deinen Charakter kennen und wissen, dass du gefährlich bist, dann werden die auch anders an die Arbeit rangehen.
Ja, dann lassen wir uns mal da überraschen. So, und jetzt haben wir noch eine neue Kategorie uns einfallen lassen, damit wir auf Social Media auch komplett durch die Decke gehen, so wie South Florida. Wollen wir jetzt jede Woche einmal noch so eine Art Bold Prediction, einmal so richtig einen rauslassen, einen raushauen. Ich habe es jetzt mal ganz frech durchgeknallt genannt. Insofern habt ihr einen.
Ganz frech.
Immo, hast du einen? Hast du einen, wo du sagst, das ist für diese Woche bam?
Ich schließe jetzt an meiner Miami South Florida Prediction an. Ich habe ja erst überlegt, ob ich was für die Season mache. Dann habe ich gemerkt, für nächste Woche ist doch vielleicht besser. Und da wir gerade ja schon beim Thema Miami, South Florida waren, also meine Bold Prediction ist, ich sage, Miami wird mit South Florida den Boden wischen. Die werden die richtig stompen. Und Carson Beck nimmt die einfach wie ein Wischmob und dann macht er da einmal Coral Gables, das Hard Rock Stadium, macht er komplett sauber, das glänzt, da kannst du dann vom Boden essen. Ich glaube, so sehr wird Miami mit South Florida umgehen.
Ui, 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 ui. Ansage, Ansage. Wie sieht's bei dir aus, Schuhan? Hast du uns das
mitgebracht? Ich sage, sollte ja ein Bold Statement sein. Ich sage, Billy Napier fährt zu LSU und schlägt LSU im Death Valley.
Okay.
Und dann ist plötzlich Billy Napier nicht mehr der Talk of Town, sondern der Head Coach von LSU ist plötzlich wieder on the map, on the hot seat. Das ist meine Bold Prediction.
Okay.
Mal sehen, ob das funktioniert. Aber
du magst es spannend auf dem heißen Stuhl.
Genau, genau.
Der war nicht schlecht. Ich bin wahrscheinlich nicht ganz so wild wie Shu hier mit seiner Prediction, aber ich sag, da spricht ein bisschen Herzblut mit, Wisconsin gewinnt in Alabama. Um dann auch wieder von einem heißen Stuhl zu reden. Kalen DeBoer, dann auf jeden Fall ein Problem hätte. Die Badgers haben mich zwar teilweise noch nicht überzeugt diese Saison und sind ja nun auch direkt, glaube ich, im ersten Drive des ersten Spiels den Starting Quarterback erstmal verloren. Mal wieder. Aber ich finde, der Backup O'Neal hat mich bisher echt überzeugt. Spielt echt gut. Gefällt mir. Die Defense gefällt mir deutlich besser als letztes Jahr. Sie haben ja letztes Jahr gegen Alabama auch gespielt und eine gute Halbzeit hingelegt. Sich dann aber entschieden, reicht. Ein ganzes Spiel brauchen wir heute nicht machen. Ich glaube, diesmal kommt es anders und sie schocken Alabama und bringen wieder ein bisschen Spaß hier. Wir wollen auch für unsere nächste Sendung genug Themen haben.
Sie haben Miami, Ohio geschlagen und Middle Tennessee State.
Ja, richtige Granaten.
Don't poke the bear. Alabama erwarte ich jetzt auch eine Reaktion, dass da wird, die werden anders auftreten als in der Vergangenheit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das weiter so geht. Also wenn du da die Videos siehst, die da aus Tuscaloosa kommen, ja, da musst du ja aufpassen, dass du da nicht, also der Baum, der steht schon. Hey. Die gehen echt unter die Gürtellinie, die Fans da teilweise.
Absolut.
Total.
Da möchte ich auch nicht als Headcoach leben und dann meinen Vorgehalten nach einer Niederlage sehen.
Wie heißt denn der eine Fan hier? Roll Tide?
Naja, hat gesagt, I don't give a piss about Bama anymore. Und das ist ja schon viel.
Aber die sind natürlich auch sehr, sehr verwöhnt gewesen, die letzten 20, 30 Jahre so ungefähr. Und jetzt müssen sie da auch mal durch.
Ja.
Ja gut, denn wir haben es geschafft. Wir sind unter anderthalb Stunden heute mal geblieben. Das ist auch nur 10 Minuten, aber hey, immerhin.
Hey.
Übung macht den Meister. Hey, danke euch da draußen, dass ihr wieder da wart. Gerne drunter kommentieren auf Social Media. Wir werden dann auch mal drüber schauen und nächstes Mal schauen, ob da auch Fragen dabei sind, die wir vielleicht mit in die Sendung mal mitnehmen können. Wenn die sich nicht schon von selbst beantworten durch andere von euch. Danke Immo, danke Schu. Dann
nächstes Mal vielleicht mit Einblendung.
Yeah, oder? Auf ein schönes College Wochenende.
Yeah.
Macht das gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
Footballerei.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.